Herzlich willkommen zu meinem Podcast Identität und Leben, der Fachpodcast von und mit Kurt Neubersch. Ich bin Diplompsychologe und psychologischer Psychotherapeut. Dieser Podcast ist für alle Menschen gedacht, die sich hinterfragen und Antworten suchen. Dabei steht vor allem das eigene Erleben und Verarbeiten im Vordergrund. Was macht mich aus? Wie richte ich mich aus? Wer bin ich? Wie lebe ich mein Leben? Identität und Leben oder Identität Leben? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Identität und Leben, Folge 103, im Fokus Trauma im Unterhaltungsbereich. Ja, ich habe mir lange überlegt, soll ich jetzt mehrere Filme hier exemplarisch als Folgen veröffentlichen? Und ich habe mir gedacht, ja, kann man machen, aber ist vielleicht erstmal gar nicht so unbedingt notwendig. Wenn ich das Gefühl habe, der ein oder andere Film sollte nochmal explizit mehr Beachtung bekommen, dann würde ich das auch nochmal als Folge machen. Aber mir war wichtig, dass der Film American Beauty letzte Folge ausführlich dargestellt wird, weil er meines Erachtens nach wirklich ein sehr, sehr wichtiger Film auch für die gesellschaftliche Ausrichtung darstellt. Und ich hoffe, dass man durch die Folge so einen kleinen Einblick oder so eine Orientierung bekommen kann, ohne zu viel jetzt von mir vorgegeben zu bekommen, weil das würde ich mir auch nicht anmaßen, damit sagen zu wollen. Aber wenn er zu Diskussionen anregt, dann und auch, dass man das mal so aus dieser Perspektive sich anschaut und sacken lässt, dann habe ich das schon erreicht, was mir am Herzen liegt, dass man sich mit einem Thema beschäftigt, was ja total unterschätzt ist nach wie vor und sehr wichtig ist, auch für das Verstehen von Menschen, Umgang der Menschen miteinander, warum es so schwierig ist, warum es immer wieder zu Eskalation, zu Schmerz, auch nicht gelebte Sehnsüchte und auch gleichzeitig auch so eine Hilflosigkeit, eine Überforderung darstellt und was sich dann auch in Gewalt und auch Zerstörung entladen kann. Warum jetzt diese Folge hier? Ich habe lange überlegt, aber ich bin der Meinung, es ist wichtig, dass ihr als Hörer, wenn ihr euch sagt, jo, mal gucken, was der Kurt jetzt hierzu zu sagen hat, euch das tatsächlich auch mal so auf der Zunge zergehen lasst, was hier jetzt an Botschaft kommt. Warum? Weil ich das in den Gruppentherapien immer wieder auch erwähne, dass im Bereich von Täter-Opfer-Dynamik die Täterstruktur ja unterschieden werden kann in die Personen, die sich ihrer Täterschaft bewusst sind und auch in die Verantwortung gehen. Das ist dieses klassische Tätersein im Sinne von, ich bin mir bewusst, dass ich das bin und bin in dem Erleben auch bewusst Täter. Was heißt das? Wir verbinden mit dem Begriff Täter, ich glaube, die meisten Menschen würden es eher verbinden mit jemand, der was Böses tut und dem da alles egal ist. Das ist aber mehr das Inszenierte aus dem Fernsehen oder aus den Medien, da komme ich gleich zu, was auch sicherlich den überwiegenden Teil von Tätern auch beschreibt und umfasst, das ist richtig, aber vom Tätersein im Sinne von Bewusstsein, dass ich Täter bin, das umfasst viel mehr. Das umfasst ein Gefühl auch von Verantwortung, es umfasst aber auch, also im Sinne von ich bin es gewesen, auch ein Gefühl von Scham, von sozialer Ächtung, von dass man das Gefühl hat, ja, ich habe es getan, ich bin der Urheber und es ist auch ein Gefühl von am liebsten ja gar nicht wollen, dass es also wie so ein Ungeschehen machen wollen am liebsten, also gar nicht, dass es passiert ist, aber es geht nicht, die Tat ist vollzogen, also es ist passiert, aber ich bleibe trotzdem in dem Bewusstsein, dass ich der Urheber bin. Und gehen die Verantwortung. Also das meine ich übrigens als beschreibend, nicht jetzt bewertend. Also nicht jetzt, dass das jemand jetzt noch emotional ja so ausufert im Sinne von, ja, ich und ich bin auch der, ich muss hier gerichtet werden. Das meine ich nicht, ne? Sondern ich meine es jetzt hier rein beschreibend. Auch da gibt es nämlich ganz schön viele Fallen, ne? Also Fallen heißt auf emotionaler, auch auf Beziehungsebene. Ich mache mal ein Beispiel, wenn jetzt jemand sehr stark in das Spüren von, ja, ich bin da, habe vieles falsch gemacht und dann halt sehr stark in dieses Gefühl reingeht, ist das schon eine mögliche Falle in Richtung Selbstmitleid. Also dass man da in ein extremes Rauschen von Traurigkeit, von Hilflosigkeit, von Bedürftigkeit, von allem, was damit dranhängt, und das kann an der Stelle schon wieder eine andere Beziehungsstruktur schaffen, dass dann das Umfeld sagt, Mensch, das brauchst du jetzt auch nicht und oh und so weiter, und das geht dann in eine ganz andere Richtung. Das wäre schon wieder Täterhaltung oder auch Opferhaltung, je nachdem, wie man das sehen mag. Wenn ich mit den Begriffen arbeite und diese jetzt so nenne, würde ich mal jetzt deutlich werden, auch in Bezug auf Trauma in Film und Medien oder generell in der Unterhaltungsbranche. Ich würde behaupten, dass alles, was Täterhaltung ausmacht, nicht Täter sein, sondern Täterhaltung ausmacht, ich mache gleich ein paar Beispiele, ist letztendlich die Quelle aller Emotionen in Thriller- und Horror-Genre. Warum? Weil die Täter an der Stelle nicht in dieses Tätersein gehen, also dieses Bewusstsein, dieses Anerkennen und so weiter, sondern das Gegenteil. Also quasi abstreiten, sich selber als Opfer darstellen, bestimmte Anteile auch abspalten, dass man so, da wird man sagen, boah, eiskalt, ne, wie kann der so darüber reden und so weiter. Also dass es gar nicht fühlt, ne, das sind ja auch Trauma-Überlebensstrategien, weil wir uns klar machen müssen, dass jeder Täter automatisch sich selbst mit traumatisiert und damit auch Täter und Opfer zugleich ist, an sich und auch dem anderen Menschen, der dann da an der Stelle Opfer ist, in der Rolle des Täter- und Opferseins. Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen gedanklich. Das ist nämlich ein sehr komplexer Prozess, aber durch diese Täterhaltung, also dieses schon in Überlebensmechanismen gehen, also gar nicht zulassen, das ist zu krass, dieses Zulassen von, dass ich der Täter war. Ich mache mal ein Beispiel, wenn ich meine Kinder geschlagen habe, wenn ich jetzt so ein Mensch bin, der seine Kinder schlägt und meine ich jetzt beschreibend und weil ich auf was Bestimmtes hinaus will. Und ich im Laufe der Zeit merke, also früher vielleicht dachte, es ist normal, das macht jeder oder ne, man muss Kinder züchtigen und so. Das ist ja auch oft in Generationen weitergegeben worden. Und jetzt vielleicht in der heutigen Zeit kommen dann die Kinder zu mir und sagen, Mensch, Papa, du hast das mit mir gemacht. Und ich selber habe einen Teil in mir, der das erkennt, dass ich das gemacht habe und dass es nicht richtig war. Ich aber merke, es ist zu gewaltig, zu groß. Ich kann das nicht zulassen. Ich kann all die Gefühle, die damit dranhängen, die ich schon erspüre, gar nicht zulassen. Es ist zu mächtig. Dann muss ich das beiseite tun. Und eine Möglichkeit, das beiseite zu tun, ist es zu rechtfertigen. Also zum Beispiel zu sagen, ja, es war ja nur zu deinem Besten, oder wenn du dich nicht so verhalten hättest, dann hätte ich das gar nicht machen müssen. Also man macht quasi das Opfer zum Täter. Ja, wenn du nicht so gewesen wärst, hätte ich das nicht machen müssen. So, das sind so Strukturen, die Emotionen bei Außenstehenden hervorrufen. So, also viel Wut, ne, und auch, Mensch, wie kann der nur, wie kann die nur, und also so. Und das ist das, was ich meinte, dass in der Unterhaltungsindustrie oder Branche, dass das natürlich da ein riesen Nährboden ist für Gefühle, dass man dann auch nach Gerechtigkeit verlangt, nach auch, wie kann man denn nur und so, also Ausgleich, und diese Gefühle sind der Nährboden von diesen ganzen Genres. Wenn ihr euch jetzt, könnt ihr auch mal selber reingehen in sowas, was so, sagen wir mal, sehr nervenzerfetzend oder sehr spannend erzeugend ist. Da wird man feststellen, dass es immer mit sowas wie einer Bedrohung einhergeht. Sei es, dass eine Harmonie bedroht ist, eine Person bedroht ist, ein Seelenheil, eine Realität, dass sich was verändert und so weiter, was dann bedrohlich wird für bestimmte Personen. Und das ist aus der Definition heraus, wie ich Trauma definiere, nochmal für die Hörer, die jetzt hier erst einsteigen mit dieser Folge, Trauma definiere ich ja erstmal als ein Phänomen des Lebens für alle Lebewesen, auch Tiere, und ist erstmal noch keine Diagnose, sondern erstmal ein Phänomen. Das ist immer dann der Fall, wenn ich als Organismus mich in meiner Existenz, in meinem Leben bedroht fühle. Das muss nicht das rein das physische Leben sein, das kann auch das psychologische Leben sein, das kann auch eine Vorstellung sein von etwas, was ich in der Regel ja als mein Leben dann definiere. Und wenn das bedroht ist und dann zerstört werden könnte oder verletzt oder Schaden nehmen könnte, dann habe ich einen traumatischen Zustand. Trauma bedeutet nicht automatisch krank sein oder eine Diagnose haben. Das würde erst passieren, wenn ich für mich keinen angemessenen, adäquaten Umgang mit dem Trauma finde. Solange ich in einem Traumaverarbeitungsprozess bin, ich für mich, bewege ich mich in dem Bewältigungsprozess. Und der Bewältigungsprozess ist ein ganz natürlicher Vorgang. Und erst, wie gesagt, wenn die Symptome zu stark werden, auch im Bewältigungsprozess, weil das auch das kann diagnosewertig werden, zum Beispiel in Form von Anpassungsstörung oder wenn es natürlich richtig deutlich ins bedrohlich Interpretierte geht, auch von den Symptomen her, kann man auch überlegen, ob es dann hier schon PTBS oder eine akute Belastungsreaktion ist. Das sind alles Diagnosen, die habe ich schon in Folgen zuvor besprochen. Also ich wollte sie jetzt hier nicht noch weiter erläutern. Wenn ihr da Interesse habt, hört euch gerne die entsprechenden Folgen an, wenn ich über Diagnosen spreche. Und da ist es dann so, dass man gerade wenn es anhält, ich also aus der Bewältigung nicht rauskomme, also ich quasi mehr in ein Vermeidungsverhalten gehe, aber wichtig jetzt, ein Vermeidungsverhalten ist erstmal bei traumatischen Erlebnissen bis zu einem gewissen Grad normal. Ich rede jetzt von wirklich von Vermeidungsverhalten im Sinne von, ich spalte was so ab, dass ich es nicht, also quasi nicht mehr nutzen kann. Also nicht mehr als ein Teil meines lebendigen Seins erlebe. Also ich fange an, in einen Überlebensmechanismus zu gehen, also den ich eh schon durch das Traumatische habe und dann da nicht mehr rauskomme. Und das mich dann quasi, man würde umgangssprachlich sagen, abhärtet. Und das Abhärten kann dann dazu führen, dass ich merke, ich fühle mich eher stumpf, ich fühle mich eher nicht mehr lebendig in bestimmten Bereichen. Und das wird natürlich, also jetzt um hier darauf zurückzukommen mit der Unterhaltungsbranche, wird dann natürlich entsprechend filmisch oder auch über Literatur wie Bücher, Comics, was auch immer, dann umgesetzt, auch in theatralischer Form, auch in Bildersprachenform. Und das kann so, davon bin ich überzeugt, kann für uns gerade wegweisend sein in Bezug auf, wie wir ein Miteinander definieren. Also ich habe das mal in einer Folge gesagt, ich glaube schon mehreren auch vielleicht, dass wir Menschen durch Geschichten, durch Märchen stark geprägt werden, auch durch Lebensgeschichten natürlich, logisch auch, aber dass diese Sachen, wie sie uns vorgelebt werden, uns natürlich auch zeichnen. Das sieht man schon alleine, ich mache mal ein Beispiel, die Filme über, sag mal, Superhelden vor 20, 30 Jahren waren natürlich zum einen aus technischen Gründen, aber auch aus Ideen und Umsetzungsgründen natürlich in einer ganz anderen Dimension als heute. Das liegt sicherlich auch mit daran, dass neben der Technik, aber auch die Auseinandersetzung mit diesen Themenfeldern einfach viel bewusster und akribischer und liebeswürdiger umgesetzt worden sind. Was früher eher als übertriebener Kinderkram, sage ich jetzt mal platt, dargestellt worden ist und viel zu übertrieben und so, ist heute natürlich ein Teil der Unterhaltungsindustrie, auch in Bezug auf, wie man darüber menschliche Schicksale, gesellschaftliche Interaktionen und so weiter filmisch umsetzt. Und dadurch bekommt sie natürlich einen ganz anderen Stellenwert, auch in dem Miteinander und auch in der Identifikation. Also wie wir uns und auch wie wir durch Vorbilder und so bestimmte Interpretationen haben. Also das sehen wir übrigens auch. Natürlich wird das aufrechterhalten durch das soziale Netzwerk. Wenn wir uns nochmal deutlich machen, dass wir je nachdem, was wir anklicken oder auf welchen Seiten wir sind, entsprechende zielgerichtetere Seiten und auch Vorschau und auch Informationen erfahren. Also es wird uns dann ein spezifisches, personenzugeschnittenes Gedankengut und Informationen zu, wie sagt man, zugespielt. Und das meine ich jetzt, es ist manipulativ, aber ich meine das jetzt nicht abwertend. Ich bin immer noch auf der beschreibenden Ebene. Was kann auf der einen Seite hilfreich sein, dass man sagt, ja, das ist ja gut, dann brauche ich nicht lange suchen, dann kriege ich Informationen, die ich eh auch haben möchte. Es kann mich aber auch in bestimmten Gedankenstrukturen halten. Halten heißt, ich mache mal jetzt ein ganz klassisches Beispiel, wenn wir den Bereich, jetzt nehme ich mal ein ganz klischeehaftes im Frauen- und im Männerbereich, wobei das nicht jetzt allen Männern und Frauen gerecht wird, aber nehmen wir mal im Bereich der Frauen erstmal, dem Bereich der Figur, also im Sinne von, wie man aussieht, das Äußerliche, dann ist es so, dass es natürlich sehr stark geprägt ist von den Informationen. Dann werden natürlich einen Informationen gegeben von, wie man auszusehen hat, was man machen kann, um noch idealtypischer auszusehen und so weiter und so weiter. Und das führt dann dazu, dass ich natürlich entsprechende Informationen bekomme, die mich natürlich auch in meiner Wertung und meiner Interpretation natürlich bestätigen. Also im Sinne von, ich sehe nicht so aus wie die. Und dann meistens auch zur weiteren Interpretation führt, dass man sagt, ich müsste aber besser aussehen oder so aussehen, wie die aussehen. Also es ist wie so ein Vorbildscharakter und der natürlich mich total, wie sagt man, darauf hinweist, das bin ich nicht. Bei Männern ist es so, dass es unter anderem in bestimmten Bereichen, also ich nehme mal einen Bereich, zum Beispiel die geschlechtsspezifischen Informationen in Bezug auf, wie Frauen sind. Ja, dass man sagt so, ja, also nehmen wir mal Sexualität. Also das dann heißt so, Frauen wollen immer oder sind dann in dem anderen Klischee, sind dann total fern von Sexualität und dann wird über Frauen hergezogen. Also sehr objektspezifische Informationen gegeben, auch Frauen reduziert, also diese sexistische Orientierung reduziert auf bestimmte Äußerlichkeiten wie Brüste oder Freizügigkeit und so weiter. Und das ist jetzt alles, wie gesagt, nicht schwarz-weiß zu sehen, was ich jetzt mitteile. Ich möchte nur darauf hinaus, dass dadurch natürlich auch ein bestimmtes Bild vermittelt wird. Also das Bild zum Beispiel so, ach ja, ah, so ist das. Ja, dann muss das natürlich auch so gelebt werden. Und dann wünsche ich mir das natürlich auch so und so und so weiter. Und das führt dann unter anderem auch zu vielleicht Frust oder auch zu einer Erwartungsdruck, wo ich denke, den kann ich ja gar nicht erfüllen und so weiter. Das soll jetzt keine Angst machen. Ich möchte nur auf bestimmte Effekte hinweisen, dass wir Menschen dazu neigen, beim Hypothesentesten, also beim Bewerten der Realität, wenn ich die Realität bewerte, entsprechende Anfälligkeiten habe. Ja, ich mache mal ein ganz klassisches Beispiel. Wir Psychotherapeuten werden ja auch ausgebildet bei psychologischen Phänomenen. Und von daher würden wir in der Regel nicht die Personen, die zu uns kommen in die Praxis, als einen Spiegel der Gesellschaft allgemein sehen. Also wir würden jetzt nicht sagen, oh, wenn Menschen jetzt zum Beispiel ich jetzt zum Beispiel einen Schwerpunkt auf Depressionen habe und zu mir würden jetzt zum Beispiel nur Menschen kommen, die Depressionen hätten, ich überspitze das jetzt gerade, könnte ich ja jetzt nicht sagen, alle Menschen haben Depressionen. Das fände ich jetzt zu übertrieben. Wenn ich jetzt aber hier in meinem Podcast oft sage, ich glaube, dass das grundsätzliche Problem, der grundsätzliche Konflikt gerade im Symptomerleben vielleicht als Hypothese zu suchen ist in traumatischen Ereignissen und traumatischen Interpretationen, die noch keine Diagnose sind, aber zu einer Diagnose werden können, wenn ich merke, ich kann es nicht verarbeiten. Dann ist das schon eher so etwas, dass ich meine individuelle Arbeit auf die Gesellschaft natürlich mit so einer Aussage generalisiere, wobei ich hier damit diese nicht stigmatisieren oder pathologisieren möchte, sondern eher euch ja als Hypothese mit anbiete, dass ihr also mal überlegt, so Mensch, ja, könnte da vielleicht was dran sein? Kann es sein, dass wir vielleicht hier ein Thema haben, was über die Generationen früher gar nicht so betrachtet, auch nicht so explizit benannt worden ist, sondern eher als, ja, jetzt lass dich mal nicht so hängen oder das ist doch normal und so, ne, wir sind ja alle so, Leben ist kein Ponyhof. Das sind dann halt natürlich Phänomene, die ich jetzt bezeichnen würde als Traumatherapeut von Abspaltungsprozessen und um halt bestimmte Dinge nicht spüren oder nochmal vertiefen zu müssen, auch natürlich mit der Begründung, ja, ein Trauma kannst du eh nicht wegkriegen, das ist halt so, das ist so, das ist halt Leben und musst jetzt mitleben. Ja, also brauchst du ja, was soll mir da denn jetzt dann eine Therapie oder überhaupt jemand denn dann da helfen können? Ja, kann mir das ja auch nicht nehmen. Ne? Das sind so logische Schlussfolgerungen, die mich natürlich auch schützen davor, vielleicht das Phänomen, was mich hier belastet, vielleicht nochmal anders zu betrachten und auch einen anderen Zugang dazu zu bekommen, sodass ich dann in bestimmten Bereichen meines Lebens eine andere Lebensqualität erhalte. Natürlich können Therapeuten einen das Erlebte nicht nehmen. Aber den Umgang damit, die emotionale Bewertung, die ist natürlich veränderbar. Und wenn wir jetzt uns nochmal jetzt zurück zur Unterhaltungsbranche uns nochmal klar machen, okay, wenn es jetzt so ist, dass die Unterhaltung stark mit diesen gefährlichen, bedrohlichen Situationen spielt und uns natürlich auch entsprechende Umgangsweisen offeriert, also zeigt, dann liegt das nahe, dass wir diese Dinge, ich will es mal vorsichtig formulieren, wiederholen. Also eher Gefahr laufen zu wiederholen. Auch bei dem Phänomen mit, wie geht man damit um? Also wenn jemand in einer Täterhaltung ist, können wir natürlich sagen, das sind die Bösen. Die muss man natürlich am besten ausmerzen oder wegtun oder was auch immer. Und die, die halt dann an der Stelle das Opfer geworden sind, sind dann halt die Armen und die muss man jetzt schützen und so weiter. Das ist vom Prinzip ja auch richtig, dass Menschen, die Opfer sind, dass die natürlich in dem Fall geschützt werden sollten und auch entsprechend Unterstützung bekommen sollten. Alles richtig, alles gut. Aber die Personen, die in einer Täterhaltung sind, und das ist jetzt wichtig, aus meiner Sicht, deutlich macht, dass wir an der Stelle immer noch nicht verstehen, also jetzt auf einer gesellschaftlichen Ebene, immer noch nicht, aus meiner Sicht, immer noch nicht verstanden haben, dass die Entstehung von Tätern auch durch eine Traumatisierung oder durch Traumatisierung und Dinge, die vorgelebt worden sind, passiert. Und wir hiermit also immer wieder eine Wiederholung haben, also dass sich das aufrecht erhält, ne, dass man dann sagt, ja, ich habe vielleicht ähnliche oder gleiche Dinge erlebt, ne? Und entsprechend versuche ich das dann zu verarbeiten und werde dadurch vielleicht härter oder bin anderen Zielgruppen gegenüber vielleicht ungehaltener. Ich mache mal ein Beispiel, wenn ich jetzt von bestimmten Menschengruppen vielleicht tyrannisiert worden bin oder auch vielleicht sogar gemobbt oder auch verletzt worden bin oder dergleichen, ja, können bestimmte Nationen sein, bestimmte, aber auch ja, Menschen, Interessengruppen oder so, dann könnte ich plötzlich eine ganz starke Abneigung dagegen entwickeln und dann entsprechend auch das projizieren auf diese generellen Gruppen. Also dass ich sage, das sind alle Menschen, die sowas machen, sind dann so. Ich überspitze das gerade, ne? Und das führt dann dazu, dass man dann sowas wie so eine Verfolgung macht. Ja, und das ist etwas, was das natürlich sehr runtergebrochen jetzt von mir dargestellt, aber tatsächlich dazu führt, dass wir dazu neigen, dann in so eine Art Rache oder Gerechtigkeitsempfinden gehen und dann sagen, dann muss man dagegen vorgehen, meistens mit emotionaler Färbung und Prägung. Und das führt meistens zu so einem Echo, dass sich das dann weiter verschlimmert. So nach dem Motto, nehmen wir mal die Bildsprache eines Steins, den ich in Wasser werfe, dass dann quasi dieser eine Stein, der dann plötzlich weg ist, gar nicht mehr in dem Moment das Problem ist, sondern die Wellen, ja, die dann von dem Stein aus entstehen im Wasser, die werden ja immer größer, die gehen ja immer weiter nach außen und werden dadurch dann halt immer dramatischer, so könnte man das sagen. So ist das auch übrigens in mir selbst, wenn ich quasi zum Täter an mir selbst werde. Nochmal Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel der Meinung bin, ich bin nicht gut genug. Ja? Zuerst haben vielleicht mein Vater oder meine Mutter gesagt, du bist nicht gut genug, das kannst du nicht, das kannst du nicht. Und irgendwann sage ich ja, das ist zu mir selber, du bist nicht gut genug, wie kann ich das denn nur, wieso bin ich denn nur so, was bin ich denn für ein Versager und Loser? Und dann bin ich quasi Täter mir selber, ohne dass ich das vielleicht merke. Ich denke, das ist dann vielleicht, das ist normal. Da muss man doch mit sich selbst umgehen. Man muss sich doch zusammenreißen und. Das heißt, die Informationen, wie man was ändert, fehlen im Grunde genommen. Und das ist auch das, was ich in der Praxis immer wieder erlebe, dass dann die Menschen kommen und wenn sie diese Dynamiken erkennen, sich dann die Frage stellen, wie komme ich denn jetzt aus dieser Täterhaltung raus? Wie komme ich denn jetzt aus diesem ganzen Phänomen raus? Also wie kann ich das denn ändern? Und das ist tatsächlich der Flaschenhals. Vor allen Dingen, wenn ich dann in der inhaltlichen Arbeit deutlich mache, ja, guck mal, hier und da, das siehst du doch schon super. Also, dass du das reflektieren kannst, die Zusammenhänge auch erkennst, warum, wie die Symptome bei dir entstehen, wo vielleicht auch die Ursachen sein könnten. Das ist ja schon extrem viel. Und das zu verändern würde bedeuten, dass dein Täteranteil, der dich immer an der Stelle auch selber verletzt, also verbal und durch Gedanken zum Beispiel, ne, oder durch Handlungen und so, dass es darum geht, mit dem in Kontakt zu kommen, jetzt bildlich gesprochen. Und dann diesen Teil in dir, der dann Täter an dir wird, dass man den anders vielleicht informiert und vielleicht mit ihm mal schaut, wie kann er denn zu einer Ressource werden? Ich mache es jetzt sehr platt runtergebrochen. Ne, weil die meisten Menschen, die kommen, sagen, ich will den loswerden, den Teil. Und dann muss ich immer die Rückmeldung geben, ja, das wird schwierig, weil das ist ja ein Teil von dir. Es geht eher darum, dass der Teil versteht, dass er so nicht mehr sein muss. Aber dazu muss er das erstmal wollen. Und um zu wollen, muss er es erstmal verstehen. Und um zu verstehen, muss er das auch das wieder erst wollen. Und das sind so, müsst ihr wissen, verschiedene Prozesse, die natürlich durch bestimmte Färbungen, durch die Unterhaltungsmedien Dinge erschweren. Also wenn zum Beispiel ein Rachefilm deutlich macht, ja, da ist was Schlimmes passiert, dann muss man das demjenigen zurückgeben. Also auch genauso ihm antun oder so als Beispiel. Das bringt mich zwar in ein Gefühl der Genugtuung, aber nicht zu dem, dass sich das Gefühl auflöst, was dahinter den Schmerz und das, was ich damit verbinde, aufrechterhält und immer wieder vielleicht auch in meinem Gedanken reinszeniert. Also ich werde das so nicht los. Das heißt, ich müsste damit dann anders mit umgehen. Ja, das letzter Punkt noch dazu, den ich euch gerne ans Herz legen wollen würde, ist, gerade bei der Unterhaltungsindustrie oder der Branche, übrigens mit mir eingeschlossen, ne, also wenn ich zum Beispiel sehe, welche Filme bei mir starke Resonanzen auslösen oder ich auch dann sehr stark berührt werde, hat viel zu tun natürlich mit meiner eigenen Geschichte, mit eigenen Phänomenen, die ich dann erlebt habe oder so. Ne, wenn ich dann, zum Beispiel für mich ist es zum Beispiel sehr wichtig, das berührt mich immer wieder, wenn Menschen gesehen werden. Also wenn da jemand ist, der vieles ausgehalten hat und dann plötzlich wird er gesehen und fühlt sich auch gesehen. Das ist etwas zum Beispiel, das berührt mich sehr. Das wird natürlich über so Extremdarstellungen, gerade je nachdem, welchen Film man dann guckt, dann, wenn so viele Emotionen schon durchgemacht worden sind, hat das natürlich eine entsprechende Reaktion auch beim Zuschauer, dass man dann denkt, boah, endlich, ne? Oder so, wisst ihr? Also dass quasi dieses, die Frage nach, welche Filme oder Phänomene stark lösen bei mir Resonanzen aus, auch ein Hinweis sein kann, wo sind vielleicht eigene Themen bei mir, doch Traumathemen oder also jetzt in meinen Worten hier, ne, Themen denn vielleicht auch versteckt oder nicht sichtbar, formuliere ich es mal so. Und wie kann ich vielleicht aus diesen Sachen dann, wenn vor allen Dingen, wenn Dinge mich auch so berühren, dass ich die auch über eine längere Zeit immer wieder aktivieren kann, also immer wieder ins Bewusstsein holen kann, wie kann ich vielleicht da auch für mich was draus ziehen und auch für mich was lernen und vielleicht auch weiterkommen für mich, ne, im Umgang mit mir selbst. Ja, diese Worten lasse ich euch gern wieder erstmal alleine und ja, wünsche euch erstmal eine angenehme Zeit und wenn ihr wollt, hören wir uns dann in der nächsten Folge wieder.